ARD. Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Ja, die waren wirklich einfach eine sehr, sehr gute Band. Das sagen alle, die sie gesehen haben. Ich war damals noch ein kleiner Schüler in Quakenbrück und habe das nicht mitverfolgt. Aber jedenfalls alle, die ich jetzt gesprochen habe, die da gesehen haben, sagen, boah, die waren wirklich eindrucksvoll.
Die Beatles im Jahr 1963. Das ist das Thema heute bei Urban Pop Musik Talk mit dir. Hallo Peter, herzlich willkommen.
Hallo Uke.
Ja, das Jahr 1963 hat die Musikwelt für immer verändert und das liegt eben an diesen vier jungen Männern aus Liverpool mit diesem Sound, oder?
Ja, es ist unglaublich. Das hätte aber auch niemand erwartet. Niemand in England, niemand auf der Welt hätte gedacht, dass da eine kleine Gruppe aus Liverpool ausgerechnet, aus Nordengland kommt und die Welt verändert. Es war absolut unmöglich. Also es gab American Rock'n'Roll, Elvis Presley und diese Dinge, aber eine Band aus Nordengland war vollkommen außerhalb jeder Reichweite, dass die erfolgreich sein können und eine solche extreme Bedeutung haben können. Well, she was just 17, you know.
Im Jahr 1963, darüber allein ist so viel zu erzählen, dass Peter und ich dazu zwei Folgen Urban Pop aufnehmen werden. In dieser ersten Folge geht es vor allem um die erste Hälfte des Jahres und das Album Please Please Me und die dazugehörigen Singles und natürlich die Vorgeschichte der Beatles auch in Hamburg. Ja, wir sind schon mittendrin im Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Die Beatles im Jahr 1963 und das beinhaltet sowohl die beiden Alben Please Please Me, das erste Album und das zweite Album With the Beatles, das dann im Herbst gleich danach erschienen ist. Man hat ja früher in ganz anderen Zyklen Alben rausgehauen und natürlich auch die Singles, die dazugehören und die dazwischen rausgekommen sind.
Ja, ja, das ist ja das Prinzip, das wir immer manchmal nicht hier so nachvollziehen können. Die haben eben die Alben rausgebracht, aber auch Singles, die nicht auf den Alben waren. Als Teaser oder als Zwischensongs, die dann auch Nummer 1 wurden. From Me to You oder She Loves You, nicht auf dem Album gewesen. Und I Wanna Hold Your Hand und solche Dinge. Die wichtigsten Songs eigentlich waren gar nicht auf diesen ersten Alben drauf. Aber sehr viele auf dem ersten, Please Please Me, da ist schon ganz viel drauf. Und darüber reden wir und gehen noch ein bisschen zurück, oder?
Wir gehen noch ein bisschen zurück und ich gehe einmal nochmal zurück in unserer Urban-Pop-Geschichte, denn wir haben in der Tat viel, viel Post bekommen wieder von euch. Herzlichen Dank für die Mails, die ihr uns geschrieben habt, auch für die Kritik und auch für die Anregungen, was für Bands wir mal besprechen sollten. Einige haben sich natürlich sehr darüber gefreut, dass wir über Amy Winehouse was aufgenommen haben. Jetzt kommt ja gerade das sogenannte Biopic in die Kinos. Mhm. Wir haben gesprochen über die Talking Heads. Nächsten Mittwoch gehe ich jetzt zu Stop Making Sense ins Kino. Das ist jetzt auch zu sehen. Ja, doch, ich dachte, ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an. Mhm. So hat alles so seinen Rhythmus hier und viele haben auch noch sich Bands gewünscht, über die wir mal reden sollten. Das machen wir sehr gerne. Ihr wisst ja, wir haben eine ganz lange Liste und der Elan, der hat hier auch nicht nachgelassen bei uns. Vielen Dank dafür. Im Jahr 1963, wir gehen wirklich nochmal so an den Anfang, das muss man sich mal klar machen, das ist ja quasi im Jahr 1963 beginnt die sogenannte Beatlemania ja auch. Ja. Also der große, große Erfolg der Beatles findet wirklich in diesen Monaten, diesen 12 Monaten statt. Mhm. Man kann das so nachzeichnen, das wollen wir versuchen. Aber davor natürlich, jeder kann das keine
Ja, das war ja schon eine relativ erfahrene Band. Ja. Also ich meine, gegründet 59 oder 57 sogar, man weiß das nicht so genau. Jedenfalls hat John Paul getroffen bei einer Kirchenfete, St. Peter's Church in Woolton. Und ja, dann gab es die Quarrymen, dann die Silver Beatles, das sind die Vorbands. Und dann praktisch ab 59, 60 waren die ständig auf Tour. Die haben überall immer gespielt.
Ja, man muss sich eben auch klar machen, die Beatles sind natürlich später mit ihren Songs berühmt geworden, aber damals waren sie eine Rock'n'Roll-Kapelle. Ja. Also sie waren eben eine Band, die auch für Stimmung gesorgt hat, für zum Tanzen aufgespielt hat.
Genau, aber sie waren trotzdem so reif musikalisch und schon so entwickelt, dass sie angefangen haben, eigene Songs zu schreiben, die sie nicht immer aufgeführt haben. Aber Paul hat schon mit 16 oder John auch geschrieben, haben Songs komponiert. Love Me Do hat er mit 16 komponiert, Paul. Oder andere Songs, die kommen schon da aus dieser Vergangenheit. Also das war eine Band mit starken Einflüssen, die bei Paul zum Beispiel von seinem Vater waren, der Musiker war, Jazzmusiker und
also Amateur, aber ganz gut.
Amateur, ne? Und konnte Piano spielen. Und John, der hatte in seiner Familie zwei Banjo-Spieler und so weiter. Es gab immer wieder Einflüsse, aber dass daraus so eine renommierte und unfassbar wegweisende Band passiert oder zusammenkommt, das hätte man nie gedacht. Und sie haben dann in Liverpool gespielt, drumherum, wurden dann aber verpflichtet, eben, und das war der größte Schritt eigentlich, ins Ausland zu gehen, und das war eben Hamburg. Da gab es wohl Agenten, englische Bands hatten hier so ein Renommee auf dem Kiez, und da gab es einen Agenten, der hat dann die Beatles verpflichtet und gleich dann für längere Termine, mal so 3 Monate am Stück, nach Hamburg. Und da waren die noch jung. Das muss man ja begreifen. Ich meine, 1960 war John 20, George war gerade mal 17. Und dann wurden sie nach Hamburg geschickt, auf den Kiez. Das war damals noch eine andere Welt.
Ja, das ist, also das wird ja übrigens auch Thema sein eines sogenannten Storytelling-Podcasts, 6-teilig, wird im Herbst rauskommen. Daran arbeite ich auch gerade parallel, deswegen liegt mir dieses Thema sehr am Herzen. Mhm. Die Beatles in Hamburg, gibt es ja 101 Anekdote, aber wichtig ist zum Beispiel, dass sie eben 1960 erst im Indra, dann im Kaiserkeller spielten. In der großen Freiheit ist das in Hamburg an der Reeperbahn. Wissen die vielleicht, wer da schon mal gewesen ist. Und sie sind aber auch mit der Maßgabe gekommen. Sie dachten, es gäbe eine Sperrstunde hier, was es ja gar nicht gibt im Rotlichtviertel. Nee. Das heißt, sie haben sich wirklich die Nächte um die Ohren, sie haben gespielt.
Die mussten spielen. Und dann manchmal, weiß nicht wie viele Stunden, 10 Stunden am Stück, immer mal eine kleine Pause dazwischen. So war das früher. Also ich bin früher oft im Top Ten gewesen und da spielten die Bands eine halbe Stunde, da machten sie 10 Minuten Pause, dann spielten sie weiter. Und das ging so durch, ne? Bis nachts 2-3 Uhr. Und bei den Beatles war es so, dass sie dann den Kaiserkeller verließen, brachen eigentlich ihren Vertrag und gingen ins Konkurrenzunternehmen, in den Top Ten Club. Und dann war der Veranstalter aus dem Kaiserkeller so sauer, dass der die Beatles bei der Polizei verpfiff, weil George war nur 17, war underage, der durfte hier gar nicht arbeiten und spielen. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen, George musste nach Hause fahren. Und Paul hat dann irgendwie ein Feuer gestartet in ihrem Kino, wo sie...
War ein Missverständnis, Peter.
War einfach ein Missverständnis. Er hat einfach, ne?
Sie haben ein Kondom, Pete Best und Paul haben ein Kondom angezündet. Doch, ist so, es hing an der Wand. Offenbar ist das die Geschichte. Es gab da leichte Brandentwicklung, aber nicht total dramatisch. Und sie wollten ehrlich gesagt ihr Zeug holen. Sie haben ja in so einem Kino, in so einem Nebenlagerraum geschlafen, im Bambi-Kino. Haben sie rausschaffen wollen. Das war ein dunkler Raum, ohne Licht, ohne Fenster. Er und Pete Best.
Genau.
Und dann hat Erwin Koschmieder, das war der Chef vom Kaiserkeller, hat sie dann angeschwärzt und dann haben sie wirklich eine Nacht in der Davidwache verbracht.
Ach du je, und dann mussten sie auch ausreisen.
Dann sind sie auch raus. Also
das war das Ende des ersten Besuches der Beatles, aber sie durften trotzdem immer wiederkommen. Insgesamt waren es 5 Besuche.
Yeah.
5 längere Besuche und der nächste längere 3 Monate, Anfang 61, war im Top Ten Club. Da haben sie eigentlich am allermeisten gespielt. Der wird oft vergessen in der Aufzählung.
Ich glaube, dass der ganz wichtig war, weil alle, die da waren, sagen auch, die waren dann wirklich eine sehr, also die sagen das selbst übrigens auch immer, wir wurden eine richtige Gang, wir wurden eine richtig gute, tighte Band. Mhm. Wir haben ja auch wirklich dann, also da mussten sie wirklich 8 Stunden spielen und in der Tat, sie mussten, ich meine, es ist ja die Reeperbahn, es geht um Unterhaltung, es geht darum, dass die Leute was konsumieren, dass sie dabei bleiben, du musstest auch eine Show abziehen, da musste was los sein und das haben sie eben gut drauf gehabt.
Ja, die waren wirklich einfach eine sehr, sehr gute Band, das sagen alle, die sie gesehen haben. Ich war damals noch ein kleiner Schüler in Quakenbrück und habe das nicht mitverfolgt, aber jedenfalls alle, die ich jetzt gesprochen habe, die da gesehen haben, sagen, boah, die waren wirklich eindrucksvoll, die waren wirklich klasse. For goodness sake, I got the hippie.
John Lennon behauptet, oder was heißt, John Lennon hat immer gesagt, auf Please Please Me, also auf dem ersten Album, wir kommen gleich noch zu den Singles, die es ja schon davor gegeben hat, auf dem ersten Album hört man eben noch am meisten davon, wie sie geklungen haben in dieser Live-Phase. Also sie haben später noch im Starclub gespielt, viele wissen das sicher auch. Mhm. Also diese Live-Atmosphäre, weil ja auch dieses erste Album in so ganz kurzer Zeit eingespielt wurde. Das ist
aber
ja
lass uns erstmal kurz hinkommen, wie sie überhaupt zu so einem Plattenvertrag gekommen sind. Denn sie kamen nun zurück nach Liverpool und zwischen den Hamburg-Aufenthalten und spielten auch dort ständig in Townhalls, in Fahrsälen, in irgendwelchen Kneipen. Sie waren ständig unterwegs und spielten dann auch im Cavern Club, den es seit 57 gab in Liverpool. Und ein wichtiger Geschäftsmann in Liverpool, der Chef von NEMS, das ist North End Music Store, eines der größten Schallplatten, also Musikalienläden in Liverpool, Brian Epstein, der sah sie dann mal bei einer Mittagsshow. Die spielten mittags im Cavern. Oh, Carol.
Davor. Das ist nämlich, geht total auf Hamburg zurück. Ich muss da eben einhaken.
Ja.
Es hatte nämlich bei seinem Plattenladen jemand nach dieser ersten Single gefragt.
Richtig.
Die Beatles haben ja unter der Regie von Bert Kempfert, kurioserweise, eine Single oder mehrere Lieder aufgenommen, aber eine Single ist erschienen, My Bonnie mit Tony Sheridan. Da waren die Begleitband. Und er hatte in diesem Laden diese Platte nicht.
Ja, ja.
Und hat sie dann irgendwie besorgt und wurde so auf die aufmerksam und ist dann rübergegangen.
Ja, genau. Und dann der Editor, das gab eine Zeitschrift über Musik aus Liverpool, Merseybeat. Und der Editor Bill Harry, der hat ihn dann auch mitgeschleppt. Ich guck mal, die spielen im Cavern. Und dann hat er sich angeguckt, obwohl Brian Epstein eigentlich auf einem ganz anderen Weg war. Also der war eher ein sophisticated Mann, der nicht irgendwie Rock'n'Roll-Band sich anschaute. Und aber der sah dann die Band und dann hat er aber was gesehen da und dann dachte er, will ich euch managen und die haben das dann gerne angenommen und diese Aufnahmesessions hier in Hamburg sind ja auch ganz seltsam gewesen. In der Friedrich-Ebert-Halle in Harburg. Die wurden da zum Studio, da ist wohl ein Studio drin oder da.
Nee, auf der Bühne.
Auf der Bühne,
weil der, da, der muss da, gut klingen.
Da wurde das aufgenommen.
Bring back my body to me.
Und es war natürlich, sie waren eigentlich als Begleitband von Tony Sheridan engagiert, aber nahmen aber auch teilweise eigene Songs auf, ne? Und deswegen eben die erste Plattenveröffentlichung. Und später musste also Brian Epstein auch die Beatles aus diesem Vertrag irgendwie mit von Bert Kempfert freikaufen.
Oder? Ja, aber das lag dann daran, dass Bert Kempfert, der auch was in denen gesehen oder gehört hatte, eben, der konnte die Polydor, bei denen er ja offenbar angestellt war, nicht davon überzeugen, mit denen mehr anzufangen.
Genau, alles
und das ist der Grund. Und er hat ihn, glaube ich, Epstein später einfach überlassen oder nachher dann Parlophone. So eine schöne Anekdote. Hier liegen übrigens ganz viele Bücher und Zeitschriften vor. Sie können das, kann man nicht sehen, weil es so viel Literatur über die Beatles
gibt. Das ist nämlich wirklich, es gibt über keine Band, überhaupt über keine Musik, keine Komponisten, nichts mehr Geschriebenes als über die Beatles. Und also, wenn ihr da wirklich Einzelheiten wollt, es gibt unendlich tolle Bücher, auch über jeden Tag, den die Beatles verlebt haben, auch im Studio, was sie gemacht haben, wer was aufgenommen hat, wer was gespielt hat. Also, nirgendwo ist etwas besser recherchiert als bei den Beatles.
Hello, little girl. Hello, little girl. Hello, little girl. When I see you every day, I say, hello, little girl. When you're passing on your way, I say, hello, little girl. When I see you passing by, I cry, hello, little girl. When I try to catch your eye, I cry. Hello, little girl. Hello. I send you flowers, but you don't care. You never seem to see me standing there.
George Harrison soll gesagt haben, als dann Brian Epstein im Cavern Club war, und was führt Herrn Epstein zu uns?
Ja, genau.
Er muss einen sehr guten Humor gehabt haben.
Der war ganz trocken. Ich meine, der war der Jüngste und hatte trotzdem einen sehr trockenen Humor.
Also man muss sich das vorstellen, die Beatles hatten sich ja so, die trugen Lederklamotten damals, die hatten noch eine Elvis-Tolle zwischendurch zumindest noch.
Und die machten
das
noch
waren raue Jungs.
Auf die wilden, rauen Rocker, obwohl... Ehrlich gesagt, wenn ich diese Bilder sehe, auch von früher hier aus Hamburg, von Astrid Kircher gefotografiert in den Lederklamotten, ich finde, das passt gar nicht. Irgendwie Paul zum Beispiel, der sieht direkt gar nicht überzeugend in so einer Lederklamotte. Aber gut, das haben sie dann auch gemerkt. Und es später war ja Brian Epstein, der gesagt hat, hier, die Lederklamotten müssen jetzt weg. Das ist, und das haben die Beatles dann auch irgendwie gespürt, dass das nicht mehr überzeugend war. Und der hat sie dann in so schnieke kleine Anzüge gesteckt, so Pierre Cardin-Style.
Also so kragenlose.
So kragenlose Dinger, die ganz modisch waren und auch manchmal mit Schlips und so, was John Lennon überhaupt nicht gerne mochte. Und aber Paul hat ihm immer den Schlips korrigiert, damit er auch zugezogen ist. Ja, und Epstein ist dann auf die Tour gegangen, nach London gefahren, weil er wollte die Band ja irgendwie unterbringen, Platten aufnehmen und ist zu Plattenfirmen gefahren, zu Decca, und die wollten das nicht. Die sagt, nö, das ist doch nix.
Man muss
muss eins dazu sagen, eine Band aus Liverpool, aus Nordengland, hatte in London eigentlich nie eine Chance. Also die haben alle immer gesagt, ach, das kann doch nichts sein. Das kann manchmal auch, das hat Paul mal ausführlich erzählt, auch am Akzent liegen. Die sprachen ja alle mit einem Liverpool-Akzent, Scouse nennt man den. Brian Epstein allerdings nicht. Der war sprach ein feineres Englisch.
Also das ist etwas upper-class-mäßig?
Ja, upper-class-mäßig. Und der fuhr nach London, wurde da auch ernster genommen. Trotzdem sagten die, also oh, deine Jungs, nee, das ist nichts für uns. Und der ist schon zu verschiedenen Firmen gegangen mit einer Demoaufnahme, Pi und anderen, und keiner wollte die. Und erst dann, irgendwann im Jahr 62, in der Mitte, also so im Mai, überredete er den Chef von Parlophone. Das war George Martin.
Eine schicksalhafte Begegnung, möchte ich sagen. Es gibt diese Aufnahme, diese Probeaufnahme für Decca, die ist kurioserweise gemacht worden am Neujahrstag 62. Das scheint mir jetzt so auch nicht der beste Termin zu sein
für ja,
so eine
ich
frische
nicht.
Band. Ich meine, die haben, schätze mal, alle schrecklich verkatert gewesen, oder nicht?
Ich weiß nicht, wie das ist. Die waren ja ständig spät auf oder so. Vielleicht war das für die ein normaler Tag.
Ach so, okay.
Wir wissen es nicht. Aber jedenfalls war es der Tag. Aber jedenfalls hat niemand bei der Decca das gesehen.
Nee, die haben ja vor allem gesagt, Gitarrenbands sind over.
Ja, und dann nach dem Erfolg der Beatles, als sie das dann gemerkt haben, haben sie sofort die Rolling Stones unter Vertrag genommen, weil die dachten, den Fehler wollen wir nicht nochmal machen. Also das war dann einfach. Aber jedenfalls war es so, dass diese Band, ja, das hat man nicht gesehen, aber George Martin muss irgendwas gesehen haben, sagte, naja, so toll ist es auch nicht, war auch ein bisschen kritisch und hat sie dann aber trotzdem zu einer Aufnahmesession eingeladen. Am 6. Juni fand die statt in London in den Abbey Road Studios und da hatten sie noch ihren alten Schlagzeuger. Es war noch Pete Best, der da am Schlagzeug war, der auch bei den vorletzten Besuchen in Hamburg, die eröffneten den Star Club im April 62 und kamen dann wieder und dann mit dem Pete Best sind sie nach London gefahren, haben die Demoaufnahme gemacht. Und George Martin fand den Schlagzeuger so schlecht, dass er sagte, nee, das geht nicht. Wenn, dann müsst ihr den Schlagzeuger tauschen. Und das war eine Tendenz, die sowieso schon klar war, dass die Zeit von Pete Best zu Ende war bei den Beatles. Und der hatten schon mit Ringo Starr geliebäugelt, dem Schlagzeuger von Rory Storm and the Hurricanes, einer anderen Liverpooler Band, und den sie kannten. Und der stieg dann ein und fuhr dann auch mit nach London. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. Do-do-do-do.
Lass uns doch nochmal gucken, was George Martin für eine Person ist. Eine Persönlichkeit, möchte man ja sagen. Später ist er natürlich als sozusagen der, auch in die Beatles-Geschichte mit eingegangen, der quasi diese Ideen von denen in Arrangements, in Instrumente übersetzt hat oder so etwas in der Art. Das war ja ein sehr gebildeter Mann, ich glaube sogar klassisch ausgebildeter Komponist oder so etwas.
Ja, ein klassischer Musiker, der als Produzent aber auch sehr viel Audio, Comedy gemacht hat. Also die berühmten britischen Comedies, Peter Sellers und alles Mögliche. Das hat er auch produziert. Und Musicals, also verschiedene Musikstile. Also so Pop- und Rockbands hatte der gar nicht produziert. Und hat das aber irgendwie wohl gespürt. Und er war auch verantwortlich fürs Repertoire von Parlophone. Konnte das also wohl auch mitentscheiden. Und insofern passen die ja eigentlich auch nicht zusammen. Und wieder unser lieber George sagte beim ersten Treffen in London, sah den George Martin und sagte irgendwie, der fragte so, und was gefällt euch nicht? Sagte, mir gefällt dein Schlips nicht. Zu George Martin und die anderen, oh Gott, was hat er jetzt gesagt? Aber George Martin hatte auch Humor. Und ja, das klappte dann.
Love, love me do. You know.
Und sie nahmen dann auch die ersten Aufnahmen auf. Das war Love Me Do. Das war der erste Song und P.S. I Love You. Und Ringo kam dann schon mit nach London. Das war so, ich glaube, im Oktober oder Juli, jedenfalls in dieser Zeit. Und Ringo durfte aber nicht Schlagzeug spielen, weil George Martin sagte, nee, ich habe hier einen Session-Drummer engagiert, Andy White heißt der, der spielt das. Und Ringo war nun vollkommen sauer, weil ich meine, er war extra neuer Schlagzeuger. Der Beatles durfte das Tambourin nur spielen. Deswegen auf der Aufnahme, die man hier hört, ist nur Andy White drauf, nicht Ringo. Genauso auf P.S. I Love You, der anderen, eine andere Nummer, da spielt Ringo auch nicht.
Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you.
Sonst auf allen anderen Aufnahmen ist Ringo drauf und die hatten natürlich auch jetzt noch in Hamburg im Star Club eine gute Übungszeit zusammen. Und der große Vorteil, warum die Beatles auch an einem Tag so ein Album aufnehmen konnten, das Please Believe Me Album wurde am 11. Februar an einem Tag aufgenommen, war diese Routine, die hatten. Die haben ja ständig gespielt, jeden Tag praktisch, manchmal monatelang in Hamburg hintereinander oder auch in Liverpool, in Nordengland, überall. Die waren richtig tight, die waren routiniert, die waren fest und man merkt das besonders, also wie Schlagzeug und Bass zusammenarbeiten und das pumpt richtig erstaunlich. Also weitaus besser, wenn du jetzt mal die erste Platte, die später kam, der Rolling Stones nimmt. Die klappert ja so vor sich hin. Da stimmen viele Rhythmen nicht. Da spielt Bass, Schlagzeug auseinander. Das ist überhaupt nicht zusammen. Da merkt man diese Erfahrung, die die Beatles schon hatten, in diesem jungen Alter. Da war wirklich 62, Lennon 22, George immer noch 19. Also, und schon so eine tolle Routine. Und das hat ihnen extrem geholfen. Deswegen sind die auch so gut geworden.
Set you free, go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so.
Hat, haben Sie selbst immer auch durch diese Lehrzeit sozusagen in Hamburg oder auch in der Zeit, in der Sie immer nach Hamburg gefahren sind, gesagt, dadurch wurden wir eben auch eine wirklich gute Liveband. Also George Harrison sagt in einem Interview Ende der 60er Jahre, ich habe das natürlich jetzt recherchiert für diese ganzen anderen Sachen, für diesen Podcast, das war die beste Zeit als Liveband, die wir hatten, weil wir mussten so spielen, dass die Leute kommen, wegen der Musik und nicht, weil wir die Beatles waren.
Genau.
Das ist natürlich irgendwie auch, aber ich wollte eine Sache noch fragen und zwar, ich habe bei George Martin nachgelesen, es gibt zum Beispiel dieses Buch, es begann in der Abbey Road, das ist sozusagen seine Erinnerungen, seine Memories Er ist ja schon verstorben vor einigen Jahren, dass er sagte, das Ungewöhnliche war auch, dass es eben nicht Cliff Richard and the Shadows oder Jerry and the Pacemakers oder so war, sondern es waren die Beatles, es waren vier Jungs, die eben schon immer eine Singstimme hatten, aber es war eben irgendwie eine Einheit.
Ja, das ist richtig. Das, was es in England gab, waren ja so ein paar jugendliche Rock'n'Roll-Stars, wie eben Tommy Steele oder Cliff Richard oder balladigere Sänger Frank Ifield oder sowas. Die Shadows gab es noch, aber so eine kompakte Einheit, die wirklich gleichartig aussahen und so kompakt daherkamen, das war total neu. Und dass die Band auch dann in London einen Vertrag bekam, war schon eine Sensation. Das war in Liverpool die Meldung. Die Beatles haben einen Plattenvertrag. Und das Tollste war, die nahmen also ihre erste Single auf, die wurde ja gleich auch ein kleiner Hit in England, was ja auch eine große Überraschung war.
Also Love Me Do ist das
dann. Love Me Do wurde Nummer 17, kam auf Nummer 17 in den Charts. Und dann wurde gleich entschieden, damals wurden eigentlich nur Singles gemacht. LPs, Alben, gab's für Popstars eigentlich nur, wenn sie schon erfolgreich waren. Aber sofort wurde beschlossen, das war auch das Tolle von George Martin, wir nehmen auch gleich ein Album auf. Der hat wohl gemerkt, da ist mehr an dieser Band und er wollte dieses erste Album eigentlich im Cavern Club aufnehmen. Aber der Cavern Club eignete sich auch wegen dieser kellerartigen Gewölbe nicht zur Aufnahme. Das war vom Sound her nicht gut. Deswegen hat er gesagt, nee, wir machen das im Studio, nehmen das aber an einem Tag wie live auf. Und so haben sie es auch getan. Viele dieser Tracks sind one take. Also sind der erste Take ist dann genommen worden oder vielleicht zwei, drei Versionen, dann ist aber auch schon durch. You'll never know how much I really love you. You'll never know how much I really care. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. I'm in love with you. Ooh. Listen. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear.
Say the words. Und gerade bei diesem ersten Album, Please Please Me, sieht man ja dann auch diese Mischung. Also einmal Songs wie Twist and Shout, haben wir am Anfang gerade gehört. Das ist natürlich ein Song, der total mit den Beatles verbunden ist, aber nicht von ihnen geschrieben wurde, von Lennon McCartney oder George.
Ja, aber genau. Aber davor müssen wir noch erstmal hinkommen. Wieso eigentlich Please Please Me? Denn der kam ja zuerst, bevor das Album kam, diese Single. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. George Martin hat den Beatles einen Song angeboten von einem Fremdkomponisten. How Do You Do It? Und das ist ein guter Song, aber die Beatles sagten Lennon McCartney, nee, wir können das auch selbst. Und hatten so einen Ehrgeiz, einen richtig tollen Song zu schreiben und haben sich rangesetzt und Please Please Me geschrieben, den John ursprünglich komponiert hat und der wurde dann noch verändert und mit der Hilfe von Paul und einigen Gitarrenphrasen und wurde dann aufgenommen, unter anderem auch mit dem Hinweis von George Martin, spielt doch eine Mundharmonika drauf. Doppelten also die Gitarrenphrase mit einer Mundharmonika. Das war also die Idee von George Martin. Und die Mundharmonika hat ja in den ersten Beatles-Zeiten eine sehr, sehr große Rolle gehabt. War auf vielen Songs drauf. Aber nicht die bluesige Mundharmonika, sondern eher die melodiöse, die einfache Melodienlinie nachspielte. Und dann nahmen sie den Song auf und der kam raus und wurde sofort überaus. Und da sagte George Martin gleich zu denen im Studio, hey Gentlemen, ihr habt eine Nummer 1 geschrieben und hat den Song gleich so eingeschätzt, bevor er rauskam. Er hatte recht, in der Tat.
Ja. Pieces aufgenommen zwischen den letzten beiden Engagements im Star Club in Hamburg.
Genau.
Also da merkt man auch, die hatten wirklich...
Stimmt, ja, also, ne, das war im November oder sowas.
Ja, genau. Anfang Dezember kann auch sein.
Ich weiß nicht. Genau, sowas.
Auf jeden Fall, es liegt es genau dazwischen. Und da sieht man, wie umtriebig die auch gewesen sind.
Ja.
Also eben auch und ehrgeizig, das muss man ja auch sagen. Also die Beatles wären nicht so eine gute Band gewesen, wenn sie nicht wirklich... das echt gewollt hätten. Ne? Die haben sich da echt reingehängt und die haben gerne Musik gemacht, auch gerne Sachen ausprobiert. Aber ich glaube, da müsstest du mal sagen, George Martin hat auch denen dazu geraten, immer mehr eigene Sachen zu schreiben oder nicht? Weil zwischendurch,
ja,
sie haben ein Rock'n'Roll-Repertoire gehabt.
Genau,
eigentlich.
Aber er hat sie sicher unterstützt und sie sind aber auch selbst sehr ehrgeizig gewesen. Also das Album fängt ja gleich an, Please Please Me, mit dem eigenen Song, I Saw Her Standing There. Das ist ein Paul McCartney-Song, den er schon vor ein paar Jahren geschrieben hatte. Well, she was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I saw her stand there. Der natürlich Anlehnung hat an Rock'n'Roll-Hits, ne? An Little Richard.
Eine gute Kopie, würde ich sagen.
Genau,
oder?
Little Richard. Aber es rockt und groovt unglaublich gut daher. Und insofern, das hat George Martin gut erkannt. Er hat sie nicht gezwungen, Fremdkompositionen aufzunehmen. Die sie genommen haben, haben sie aus ihrem Repertoire genommen, die sie immer schon gespielt hatten. Aber dazu kommen eben diese eigenen Songs, die jetzt eine immer stärkere Rolle spielen. Und schon auf dem ersten Album sind da diverse, wie viele eigene Songs? Ich glaube, fast 7 oder 8.
Ja, wir sagen so. Die Hälfte. Das sind 14 Songs drauf.
Ja, genau.
Also es sind ja sehr kurze Lieder, da so 2-Minuten-Lieder sind das immer.
Und es waren also Lieder in jeder Stilart, das ist ja auch noch das Bedeutende. Da waren Balladen wie Ask Me Why oder andere, die sehr, sehr ruhig und harmonisch waren, aber andere waren eben Rocker. I love you.
Can't conceive of any more misery.
Was wir noch nicht erwähnt haben, ist nicht nur, dass sie eine sehr tighte, sehr gut zusammenspielende Band waren, sondern der Gesang war wichtig. Das, was sie da kreierten, erstmal der Doppelgesang von John und Paul. In der Anfangszeit war John der Hauptsänger. Die meisten Songs hat er eigentlich gesungen. Paul kam dann dazu. Aber das Wichtigere war diese Doppelstimmigkeit, diese Duette, die sie sangen, diese Zweistimmigkeit. Und dann kam noch George dazu als dritte Stimme. Und sie kreierten so eine Harmonielandschaft, die in der damaligen Popmusik auch nicht so normal war. Man kannte es von den Everly Brothers als große Vorbilder, von Buddy Holly manchmal, aber Everly Brothers sicherlich ein großes Vorbild. Aber so perfekt, auch live sehr, sehr gut gesungen, das war eine große Kunst von denen. Und die Färbung der verschiedenen Stimmen, diese manchmal zarte, manchmal aber auch sehr kantige Rock'n'Roll-Stimme von John Lennon mit der Paul McCartney-Stimme, der sehr zart singen kann, ebenfalls, aber auch losrocken kann. I Saw Her Standing Here, wenn er in die Höhen dann geht. Das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich gewesen. Und das ist, glaube ich, das größte Geheimnis. Diese Stimmen, die wirklich ein Zauber, ein Gefühl bei den Leuten rausgekitzelt haben. A taste of honey, tasting much sweeter than wine. A taste of honey, tasting much sweeter than
Und auch das, da führt die Spur auch zurück nach Hamburg. Man glaubt es nicht, aber weil da ist es eben so, dass sie auch diese ganzen Stunden ja in diesem feuchten Klima hier auch, also feuchtes Seeklima kann man ja fast sagen in Hamburg, eben quasi nur schafften und so viele Stunden lang, wenn man das überlegt, dass man 6 oder 8 Stunden singt, muss man sich abwechseln oder zusammen eben einfach singen. Das sind natürlich Dinge, die dann einfach auch damit stärker
richtig,
wurden.
Richtig, deswegen sagen George auch einige Nummern, auch später auf den Alben, Roll Over Beethoven.
Genau, ja, und Boys ist hier ja gesungen, zum Beispiel auf dem, von Ringo gesungen. Aber ich wollte unbedingt einhaken bei dem, wie sie es hinbekommen. Also Harmoniegesang hast du schon gesagt. Mir ist aufgefallen, wie variantenreich die Gitarre ist. Also natürlich sind es verschiedene Rhythmen, du hast das schon gesagt, aber hör dir mal sowas an wie Taste of Honey oder auch wie Chains oder so. Das sind schon Sachen. George Harrison beherrscht sein Instrument wirklich. Man unterschätzt ihn leicht, aber er beherrscht sein Instrument.
Ja, aber
er
war es ja nicht
gut,
alleine, sondern erstens war Paul McCartney auch ein großartiger Gitarrist. Er war ja eigentlich ein Gitarrist der Band, wurde dann umgeschult auf den Bass, übernahm den Bass, aber auch ein Gitarrist. Und John Lennon war ein ausgezeichneter Gitarrist, der manche Soli ausspielte. Wenn du ganz raue Rock'n'Roll-Soli hörst, dann ist es meistens John Lennon. Und das kann man nachlesen in diesen detaillierten Werken, die über das Beatles-Schaffen geschrieben worden
über jeden einzelnen Song, ja.
Song. Ja. Wie die das rausgekriegt haben, die durften dann auch die originalen Bänder abhören und konnten dann sehen, wer hat was gespielt und auch was zwischendurch geredet wurde und so. Also das ist schon relativ verlässlich. Aber George ist ein guter Gitarrist, sehr, sehr melodiös, sehr, sehr und auffällt auch die Harmonien, der Variantenreichtum, der benutzt wird. Paul McCartney hat in seinen Songs oft verschiedene Akkorde und Akkordläufe, Harmonieläufe benutzt. Das hat John Lennon mal erzählt. Ja, der war mir immer voraus. Musikalisch war der aus seiner Familie besser gebildet als ich. Ich war ein bisschen simpler, rauer und einfacher, aber auch melodiös. Aber Paul, der hatte immer so geschickte, raffinierte Harmonien dazwischen. Und das stimmt. Und manchmal hört man auch bei den Beatles dann ungewöhnliche Akkorde, die eher aus der Jazz- oder Big Band-Musik kommen. Also ein 6er, ein 7 plus, Major 7. Also die zum Beispiel bei Twist and Shout manchmal oder bei She Loves You, das sind dann auf einmal ein 6er am Schluss. Also da wären solche Akkorde, das hat man mit Popmusik damals überhaupt nie verbunden. Und George Martin hat sich erst so ein bisschen amüsiert darüber gezeigt, weil er kannte das natürlich auch aus der Klassik und der Jazzmusik, diese, sagen wir mal, etwas breiteren Akkorde, die also nicht nur die simplen Dur-Akkorde waren, nicht nur die Moll-Akkorde, sondern eben erweiterte Akkorde. Und er hatte gesagt, ja, das hat schon Glenn Miller mit der Big Band in den 40ern gemacht. Da haben die gesagt, ist uns egal, machen wir, nutzen wir. Wir nehmen alles auf. Deswegen haben sie ja auch aus allen möglichen Stilen, aus Salonmusik der 20er, haben sie aufgesogen, aus Rock'n'Roll, besonders viel John Lennon aus der schwarzen Musik Amerikas. Arthur Alexander und Smokey Robinson waren seine Vorbilder, die wunderbare Balladen schrieben. Also sie haben aufgesogen und haben das zu einer wunderbaren neuen Melange gemacht.
Genau, das wollte ich gerade mich noch ansprechen, diese Quellen, die da sind. Ja. Das ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich. Also beispielsweise der Song Chains, der ist ja von Goffin and King geschrieben.
Genau.
Das ist ein Lied, der sonst für ein Frauenquartett oder Quintett, glaube ich, geschrieben wurde.
Chains, my baby's got me locked up in chains. And they ain't the kind that you can see.
Ungewöhnlich, dass eine Jungsband das so übernimmt, oder?
Ja, die haben diese Platten, die Originale aus Amerika gehört, haben gesagt, oh, das spielen wir nach, das nicht. Manchmal sind sie nah an dieses Original gekommen, manchmal haben sie das Original auch übertroffen. Also es gibt zum Beispiel diese Version von Twist and Shout, ist ein Song der Isley Brothers. Und der ist von den Beatles eigentlich viel stärker, weil der kompakter auf, der rockt los. Die Isley Brothers, das ist so ein bisschen, das flirrt mal so. Also das ist kein kompakter Song. Und so ging es bei vielen Nummern. Und als ich jetzt das erste Album jetzt nochmal ganz konzentriert durchgehört habe, habe ich gedacht, warum haben sie eigentlich diese Coverversion, gerade Chains, aufgenommen? Denn ihre eigenen Songs waren fast schon stärker. Ask Me Why war ein wunderbar harmonischer Song und andere waren schon auch beim ersten Album so außergewöhnlich gut, dass das wirklich eine Errungenschaft war schon.
Und ich finde gerade bei Ask Me Why wird so klar, das ist ja ein John Lennon-Song, dass das eben nicht, dass man nicht sagen kann, John Lennon macht so die einfachen Rocksongs und Paul macht die hübschen Balladen.
Nein,
so ist es eben gar
überhaupt
nicht. Also, ne, das ist so simpel ist es nee, eben
nee,
nicht.
So ist es eben nicht. Nein, gerade John hat auch sehr zarte Balladen geschrieben und Paul hat auch viele Rocker geschrieben. Und man kann eigentlich auch nie sagen, wer hat was geschrieben. Wenn Paul singt, die Hauptstimme, dann kann man davon ausgehen, dass der Song von ihm ist. All My Lovin' später oder sowas. John hat auch viele Songs gesungen, weil er früher eben der Hauptsänger war. Aber es gibt mittlerweile in diesen Büchern Statistiken, wer was geschrieben hat. Auch Lennon hat in einem langen Interview mal erzählt, wer was geschrieben hat. Da gibt es manchmal ein bisschen Streitigkeiten, wer wie viel von welchem Song komponiert hat. Aber sie sind sich schon einig. Und eine der schönsten Balladen der Beatles, If I Fell, ist ein reiner John Lennon-Song. Und andersrum Paul McCartney, I've Just Seen a Face, oder das sind seine Songs. Also beide haben beides geschrieben. Aber es gibt auch diverse Songs, die 50-50 geschrieben sind, die bewusst zusammengeschrieben wurde. Das gab es früher häufiger als später. Und wo sie sich echt zusammengesetzt haben, sie mussten nicht gezwungen werden, wie die Rolling Stones später, die ja eingeschlossen wurden in die Küche, damit sie komponieren. Nein, die Beatles haben es freiwillig gemacht. The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy. Die haben es dann auf Tour auch gemacht. Die haben zum Beispiel bei der Tour Anfang 63 waren sie auf einer Helen Shapiro Tour als Vorprogramm, aber sie waren praktisch begannen schon das Hauptprogramm zu werden. Und dann haben sie nach den Auftritten im Hotel oder irgendwo haben sie dann wieder komponiert. Da ist dann From Me to You erschienen. Die nächste Single nach Please Please Me, auch nur Nummer 1. Oder dann ist auch She Loves You, auch in irgendwo in Newcastle im Hotelzimmer entstanden. Ganz bewusst auch ein Song mit einem klaren Refrain. Ich meine, klarer geht's ja nicht, She Loves You. Und dann dieses Yeah, Yeah, Yeah. War ja auch, eigentlich hätte man ja singen müssen Yes, Yes, Yes. Aber das geht nicht. Yeah war doch das Coole. Und daher auch der Mythos, die ja die Yeah, Yes waren das dann in Deutschland, wurde ja nur die Yeah Yeahs genannt. Also das hat die Deutschen fasziniert. Und Yeah Yeah ist einfach ein Slangwort für Yes in Liverpool. Yeah, sagt man einfach. Ne?
Aber das du wirst dich sicher erinnern an dieses Carpool-Karaoke mit James Corden. Da erzählt Paul diese Geschichte, dass er eben mit John diesen Song fertig hatte, dann offenbar zu Hause und in der, was ist das denn, Fortheland Road hat er, glaube ich, gewohnt in Liverpool und geht zu seinem Vater rüber und sagt, ey Dad, wir haben einen neuen Song, willst du mal hören? Und hat er ihn vorgestellt. Und der Vater hat auch die Pfeife aus dem Mund genommen und gesagt, könntet ihr nicht Yes, Yes, Yes singen? Was sollen denn diese Amerikanismen hier immer? Und sagt sie, nee, das geht nicht. Die Geschichte ist dann...
Yes kann man nicht so gut
singen.
Nee,
aber ich habe in der Tat auch so ein dickes Buch hier vor mir liegen, wo diese täglich, also geschrieben wird, wo sie waren, was sie gemacht haben. Also pausenlos. Ich will einmal sagen, 11 oder 12 Tage, nachdem die Beatles in Hamburg das letzte Mal gespielt haben, kam Please Please Me als Single raus.
Genau.
Das ist wirklich, es greift so ineinander. Das kriegt unheimlich Fahrt, das Ding.
Ja.
Und sie treten pausenlos auf. Ab und zu wird auch immer einer krank, da müssen die Termine nachgeholt werden. Sie treten mit Helen Shapiro auf über so eine, das muss so eine landesweite Tournee gewesen sein. Ne?
Es gab in England immer, damals gab es noch nicht diese großen Konzerthallen. Die Pop-Tourneen von amerikanischen Star-Künstlern, die fanden in Theatern statt. Also in jedem Theater gab es so ein Revue-Musical-Theater oder ein anderes Theater, das oder ein großes altes Kino oder solche Säle. Die wurden auf diesen Tourneen genutzt, also richtige Theater-Tours. Und da waren immer Programme von 3-4 Künstlern und die Beatles waren dann eben Support-Act und andere Bands auch noch davor. Und so ging man auf Tournee, aber gleichzeitig nebenbei gab es auch noch viele Einzelgigs und die waren ja schon vorher abgemacht worden, als die Beatles nicht erfolgreich waren. Die haben selbst Ende Ende 63, als sie schon die Beatlemania ausgerufen war und sie hatten schon 3 Nummer-1-Hits gehabt, da haben sie noch für 300 Pfund irgendwo auf dem Dorf gespielt, weil das alte Verträge waren. Anlage wurde mit einem kleinen Van immer noch rumgefahren. Also es war alles viel kleiner und provinzieller, als wir das uns eigentlich vorstellen. Das war noch nicht die große, gigantische Maschinerie. Die Anlage wurde hingebracht. Mel Evans war der Roadie, der es alles aufgebaut hat. Und die Band kam dann auch in einem Bus, Kleinbus oder so. Aber irgendwann merkten sie, als die Zuschauerreaktion immer intensiver wurden, ey, wir müssen jetzt was machen. Also wir müssen sofort, wenn wir von der Bühne kommen, raus aus dem Theater, rein in irgendwelche Limousinen und wegfahren. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy 'cause I know. I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me. Das hat sich denn über das Jahr über so gesteigert, dass ein normaler Umgang dann gar nicht mehr möglich war. Das ist dokumentiert eigentlich am besten in dem ersten Film, A Hard Day's Night, der ja ein Lehrstück ist wie für die Beatles auf Tour und für ihre ersten Erlebnisse. Bloß nicht die deutsche Fassung sehen mit albernen Comedy-Kommentaren, die Übersetzung, also wahnsinnig, also es erschreckend.
Ja, es ist sehr, sehr simpel.
Es ist zwar lustig, aber so simpler Fernsehserienhumor, der mit den Beatles nichts zu tun hatte. Also die Deutschen kriegen es immer wieder hin, was zu verhunzen. Zum Beispiel den Titel des zweiten Filmes, Hihi, Hilfe. Man hätte ihn nicht einfach Help oder Hilfe nennen können, nein.
Hihi, Hilfe, ne, ist genau. Schon ziemlich blöd. Ja,
oder yeah, die erste, wie heißt A Hard Day's Night in Deutsch?
Yeah, yeah, yeah.
Yeah, 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 natürlich. Ne, weißt du, was sind wir manchmal für ein Land?
Okay, aber in der Tat ist es so, dass wirklich durch eines dieser Bücher, habe ich das gerade gestern nochmal nachgelesen, John Lennon war bei irgendeinem Gig irgendwie krank im Januar, Februar und das mussten sie nachholen im März oder April.
Ja, genau.
Und da waren sie schon so groß, dass dieser Veranstalter sich die Hände rieb,
ja,
mit so alten Verträgen, auch alten Gagen, und sagte, na, die Hütte war jetzt echt voll, weil die wirklich ganz schnell ganz groß wurden.
Ja. Aber was für einen Stress die gehabt haben. Ich meine, gut, die waren ganz jung, aber trotzdem, ich meine, zwischendurch in Liverpool und auch und dann auch Privatleben, dann wurde die Freundin von John Lennon auch noch schwanger.
Aber das Kind ist ja schon im April geboren.
Im April 63, die wurde schon im 62 schwanger und musste dann geheiratet werden, aber das durfte keiner wissen, das wurde noch unter dem Tischtuch gehalten. Es war eine Kunststudentin, Cynthia Powell, eine sehr eigenständige Künstlerin auch, die, also ich glaube, unter Wert verkauft wurde, weil John Lennon hat sie dann also eher, von der Seite her betrachtet. Typischerweise Lennon, der kein einfacher Mensch gewesen sein muss, ist, ich glaube, 2 oder 3 Wochen nach der Geburt des ersten Kindes, ist der mit Brian Epstein nach Barcelona in den Urlaub gefahren. Ja, darüber kann man sicher zweifeln, haben viele damals gesagt, das ist aber seltsam.
Die anderen sind in der Zwischenzeit übrigens mit Klaus Voormann nach Teneriffa, aber das ist nur am Rande.
Es gibt eine wunderbare Geschichte in dem Buch von Klaus Voormann, wo er das beschreibt. Da Paul ruft an, du, deine Eltern haben doch dieses Haus auf Teneriffa und hast du das noch? Können wir nicht da vorbeikommen? Und dann sind die da hingekommen, George, Ringo und Paul, die drei. Und Astrid Kircher kam auch aus Hamburg an und dann hatten sie eine alte Reunion. Es war Anfang 63 und es war eigentlich die letzte ruhige Periode, die die Beatles in den nächsten Jahren hatten. There is a place. Ja, und John war derweil mit Brian Epstein in Barcelona. Da gab es natürlich die Gerüchte, weil Epstein war schwul und mochte auch Lennon gerne. Lennon war aber praktisch doch der Leader der Band und wollte auch vielleicht seine Position stärken, indem er mit dem Manager dann alleine unterwegs war. Aber die üblichen Gerüchte folgten dann natürlich, da wäre eine Affäre, was aber von Lennon später widersprochen wurde.
Aber ist es in der Tat, offenbar ist ja dieses Gefühl von, wir sind hier eine Einheit.
Ja.
Das dehnt sich ja dann auch auf Mel Evans oder Neil Aspinall nachher noch aus. Das war ja noch ein weiterer.
Genau.
Ich weiß gar nicht, wie dessen offizieller Titel war.
Also das war eigentlich
Tourmanager oder so.
Eigentlich war genau der Assistent und Tourmanager, der schon von den Beatles verpflichtet war, bevor die Brian Epstein kannten. Und Epstein hat die dann übernommen als Assistent oder als Tourmanager und bekam dann auch größere Jobs im Gehäuse der Beatles. Das war ja wirklich so wie so ein kleines Haus. Der und der machte folgende Jobs auch später, als sie ihre eigene Firma Apple hatten.
Kurios finde ich ja auch, dass in dieser Zeit, wo das sozusagen immer größer wurde, die Beatles, also die sind ja nach London gezogen, aber die haben ja echt noch zu Hause gewohnt.
Ja, quasi, die haben zu Hause gewohnt in Liverpool bis Mitte 63. Da hatten sie ja schon 3 Nummer 1 Hits, mindestens 2, genau. Und dann zogen sie im Sommer nach London, weil, also man musste eigentlich schon im Zentrum sein, denn es mehrten sich ja die Fernsehauftritte. Es gab jetzt Fernsehshows und solche Dinge. Da mussten sie einfach hin und wohnten erst im Hotel und dann in einer Wohnung in Mayfair, Green Street 57. In die auch Klaus Voormann dann später gezogen ist. Das beschreibt er ja auch ganz herrlich. Ja, die wohnten da ganz normal, natürlich vor dem Haus dann massenweise Teenager, bis sie dann einzeln in irgendwelche anderen Gegenden zogen, die anonymer waren. Sha-la-la-la-la. It's not the way you smile that touched my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss that tears me apart.
Baby, it's you. Klaus Voormann hat mir erzählt im Interview, er sagte, ja, es klingt dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen glamourös oder so, aber das praktische Leben war sehr mühsam dadurch, weil sie eben, wenn man dann eben mal was zu essen brauchte, dann konnte man nicht einfach mal vor die Tür gehen und was kaufen gehen, weil einfach immer die Hölle los war. Und auch bei sich zu Hause ist es oft mal so gewesen, es gibt so Geschichten, wo die Eltern von George Harrison oder auch Paul McCartneys Vater dann die Fans zum Teil zum Tee reingebeten haben.
Also, wie nett.
Weil die nett sein wollten. Ja. Und das war natürlich auch sehr mühsam irgendwie.
Aber Paul hat dann auch erzählt, es waren ja nicht nur so unschuldige junge Teenager, sondern die wollten schon wirklich mehr. Das waren schon wilde Zeiten. Wir waren in den 60ern mittlerweile. Und insofern, Paul sagte, wo die sich überall versteckt haben, um in Kontakt mit uns zu kommen. Erstmal über die Roadies. Ne? Es gibt ja oft diese Stufe Roadies, überzeugen dann die Band. Oder sie haben sich im Dachstuhl, oben im Dach von Abbey Road, von den Studios, haben sie sich versteckt. Wie sie da reingekommen sind, weiß niemand. Überall waren sie. Und insofern, es war eine Hysterie ohnegleichen. Das kannte man in England eigentlich überhaupt nicht. Und das war auch erst, wurde also auch von der Presse und auch von den traditionellen Medien sehr, sehr, sagen wir mal, kritisch beäugt, bis dann aber der Durchbruch international kam. Wir sollten einmal noch zurückgehen, auch zum ersten Album, zu Please Please Me, denn da gibt's ja diese Session-Reihenfolge. Der John war an dem Tag erkältet, an diesem 11. Februar, und man wusste, der kann jetzt nicht so viel singen, deswegen den schwierigsten Song heben wir uns zum Schluss auf, das war Twist and Shout. Der war ja schon der Bühnenkracher der Band und sie hatten Routine da drin und sie nahmen den auf und es war auch nur ein Take möglich, dann war die Stimme weg und das hört man immer noch, mit welcher Power, Macht und einer Rauheit er diesen Song singt, das ist wirklich atemberaubend toll und vielleicht ist diese Erkältung dann auch positiv gewesen, hat dieses richtige, das Feuer gebracht für diesen Song. We'll shake it up, baby, now. Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout.
Beatles im Jahr 1963. Das war der erste Teil rund um die ersten Singles und das erste Album Please Please Me. Ein zweiter Teil folgt, dann geht es um das zweite Album With the Beatles, auch im Jahr 1963 im Herbst erschienen und den wirklichen Ausbruch der sogenannten Beatlemania und des weltweiten Erfolges. Für heute erstmal vielen Dank und bis bald.
Tschüss, herzlichen Dank. Ciao. Twist and shout, twist and shout. Come on, come on, come on, come on, baby, now. Come on, baby. Come on and work it on out. Work it on out. You know you twist a little girl. Twist a little girl. You know you twist so fine. Twist so fine. Come on and twist a little closer now. Twist a little closer. But let me know that you're mine.
Radiomoderator und Musiker, und ich nehme euch mit auf eine musikalische Gedankenreise. Zum Entspannen und mit Musik aus dem Alltag träumen. Jede Woche suche ich 5 Musikstücke aus, passend zu einem Thema. Das kann Musik für einen Tag am Meer, ein Roadtrip oder einfach Begleitung zum Einschlafen sein. Dazu improvisiere ich am Klavier, spiele die Übergänge zwischen den Stücken und habe immer ein paar Gedanken oder kleine Geschichten dazu. Philipps Playlist. Ideal zum sich wegträumen und eine kurze Flucht aus dem Alltag. Eine Oase in der Hektik, wann immer du willst. Jeden Freitagmorgen erscheint eine neue Folge. Du findest meinen Podcast Philipps Playlist in der ARD Audiothek. Hör da gerne mal rein und abonniere den Podcast, dann verpasst du keine der entspannenden Folgen. Ich freue mich.